Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Das Publikum, es kehrt zurück in die Konzertsäle, aber es ist nicht mehr das gleiche wie vor der Pandemie. Wir berichten gleich. Auch über Nationalismus und Emotionalität und über Gerhard Wolf. Der Autor und Lektor ist heute im Alter von 94 Jahren gestorben. Über die Documenta wird stets diskutiert, über die letzte, die Documenta 15, aber wie über keine zuvor. Gerade hat das Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15 eine Analyse vorgelegt und im Kern geht es natürlich um die Frage, wie angesichts antisemitischer Darstellungen als Teil der Ausstellung die Documenta-Leitung und die Kuratoren des indonesischen Kollektivs Ruan Grupa gehandelt haben und wie zukünftig gehandelt werden sollte. Nicole Deitelhoff ist die Vorsitzende des Gremiums, die Leiterin des Leibniz-Instituts für Frieden und Konfliktforschung. Der Abschlussbericht beschäftigt sich auch mit der anhaltend diskutierten Frage, ob es eigentlich antisemitische Darstellungen waren, die dort gezeigt wurden. Ich habe Nicole Deitelhoff gefragt, zu welchem Ergebnis das Gremium gekommen ist.
Ja, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich ganz klare antisemitische Darstellungen gab. Allerdings haben wir bei bestimmten Werken auch festgestellt, dass man hier vor allen Dingen antizionistische Darstellungen gesehen hat, die aber in einem Kontext oder bestimmte Merkmale aufgewiesen haben, die für auch eine antisemitische Interpretation sprechen, ohne dass diese zwingend wäre.
Zu einem Dialog, der ja eigentlich diese Documenta mit ihrem Konzept des Freundefindens und gemeinsam Abhängens im Gegensatz zur Präsentation von Spitzenwerken der zeitgenössischen Kunst prägte, also zu einem Dialog über Antisemitismus, ist es überhaupt nicht gekommen während der Documenta. Die Geschäftsführung, der Beirat und vor allem das Kuratorenkollektiv hat die Antisemitismusvorwürfe mehr oder weniger zurückgewiesen. Was ist da aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Expertengremiums falsch gelaufen und mit welchen Folgen?
Also da sind verschiedene Dinge falsch gelaufen. Das beginnt damit, dass es in der Documenta, also in der Documenta G GmbH, eine sehr eigentümliche Organisationsstruktur gibt, in der die Geschäftsführung eigentlich kaum Handhabe haben und vor allen Dingen auf kaufmännische Belange sich zurückziehen können. Also dass kein Defizit eingefahren wird durch eine Documenta oder dass technisch nichts schiefläuft, während die komplette Freiheit für die Ausgestaltung und Durchführung der Ausstellung eigentlich bei der künstlerischen Leitung liegt. Und in dieser Gemengelage haben sich eben beide Geschäftsführungen, die jetzt für diese Documenta zuständig gezeichnet haben, sehr passiv verhalten und haben sich eben auch in der Tat nur um das Kaufmännische gekümmert. Es gipfelte in Interview-Aussagen wie mit Antisemitismus, dafür sei man ja nicht zuständig. Und das führt natürlich dann dazu, dass auch wann immer es zu Anwürfen kam, dass es ein Problem mit Antisemitismus gäbe, das erstmal abgewehrt wurde, kleingeredet wurde und erst wenn der Druck hinreichend zunahm, überhaupt eine Behandlung dieses Themas stattgefunden hat. Also tatsächlich das Verhältnis von Geschäftsführung zu künstlerischer Leitung ist eines der ganz großen Probleme, das wir sehen. Das andere, und Sie haben das angesprochen, ist das sogenannte, oder die Findungskommission, die sie zuerst war, die Ruan Grupa ausgesucht hat, die nicht, wie das in der Vergangenheit immer war, danach auch wieder rausging, sondern in diesem Fall aufgewertet wurde zu einem Beratungsgremium, das bei Konflikten vermitteln sollte. Das haben die nur überhaupt nicht getan und das ist auch nicht überraschend, denn diejenigen, die ein bestimmtes Kollektiv hier eben Ruan Grupa ausgewählt haben, sind natürlich nicht besonders geneigt, die dann später auch kritisch sozusagen zu betrachten und sich da einzumischen, sondern sie verstärken dann eher wie ein Anwalt die Position dieses Künstlerkollektivs. Und genau das ist auch passiert in der Documenta 15.
Ja, es gab sogar Vorwürfe gegen die Kritiker. Der Antisemitismusvorwurf werde sozusagen instrumentalisiert, um gegen die künstlerische Auffassung des Kuratorenkollektivs Ruan Grupa zu opponieren.
Ganz genau. Und das zeigt eben auch, dass da was total verrutscht ist. Denn anders als die künstlerische Leitung kann sich weder dieses Beratungsgremium, das es da gab, also die eigentliche Findungskommission, noch die Geschäftsführung auf künstlerische Freiheit oder irgendetwas in der Art berufen, sondern sie ist eigentlich an öffentliches Recht und Gesetz gebunden. Sie ist daran gebunden, dass sie auch die Maßnahmen der öffentlichen Hand umsetzt. Und dazu ist es hier einfach überhaupt nicht gekommen, sondern man hat sich einfach solidarisiert mit dem Künstlerkollektiv, das man ausgesucht hat und hat deren Position noch verstärkt und eben noch mehr auf Konfrontation gestellt.
Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die Sie empfehlen für eine zukünftige Struktur und Arbeitsweise der Documenta. Eine haben Sie gerade schon ein bisschen angesprochen, nämlich die Zuständigkeit der Geschäftsführung in Zukunft. Welche Verantwortung muss eine Geschäftsführung zukünftig übernehmen?
Ich glaube, man muss der zukünftigen Geschäftsführung viel deutlicher auch Möglichkeiten an die Hand geben, zu intervenieren, wenn es zu Konflikten wie diesen jetzt bei der Documenta kommt und die künstlerische Leitung nicht gewillt ist, einzugreifen. Momentan gab es dafür überhaupt keine Konfliktverfahren oder irgendetwas in der Art, sondern die Geschäftsführung musste eben einfach sagen, eigentlich sind mir die Hände gebunden, das hier muss Juan Grupa entscheiden. Und das darf zukünftig nicht noch einmal passieren. Das lässt sich in unterschiedlicher Weise umsetzen. Eins habe ich jetzt schon angesprochen, indem man Konfliktverfahren entwickelt, das heißt schon im Vertrag mit einer künstlerischen Leitung festlegt, wie im Konfliktfall vorzugehen ist. Dadurch könnte man das beispielsweise institutionalisieren. Alternative wäre, dass wir eine Geschäftsführung so aufstellen, dass wir einerseits eine kaufmännische Geschäftsführung haben, auf der anderen Seite aber auch eine künstlerische Geschäftsführung im Sinne eines Intendanten oder einer Intendantin, die dann zwischen künstlerischer Leitung und kaufmännischer Geschäftsführung steht und zum Beispiel auch so etwas wie interne Review-Verfahren für die Ausstellungsgestaltung selber durchführen könnte, sodass man eben überhaupt noch einen Blick für eine Gesamtausstellung behält und auch erkennen kann, wo vielleicht problematische Elemente sind und wie man dann damit umgehen könnte.
So eine in zwei Bereiche aufgeteilte Geschäftsführung, also in kaufmännischen und künstlerischen Bereich, ein Beschwerde- und Kritikmanagement, wie Sie es angesprochen haben, klare Zuständigkeiten und Verfahren. Die gibt's ja an vielen anderen Orten schon. Das ist eigentlich selbstverständlich. Haben Sie herausgefunden, warum es das alles bei der Documenta nicht gab?
Nein, das Warum haben wir tatsächlich nicht herausfinden können, trotz vieler Bemühungen. Wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt. Wir haben sehr lange Fragenkataloge formuliert und auch Antworten nicht immer sofort, nicht immer mit Enthusiasmus, aber wir haben sie erhalten. Aber diese Frage nach dem Warum gibt es das oder gab es das noch nicht in der Documenta GmbH, die konnten wir nicht klären. Eines, das uns aufgefallen ist, ist, dass man in der Documenta GmbH lange personelle Kontinuitäten hat. Man kennt sich, man schätzt sich. Und das ist auf der einen Seite so ein Schmiermittel für Kooperation, also dass eben auch eine Organisation gut läuft. Aber es führt natürlich auf der anderen Seite auch dazu, dass man sich nicht mehr so leicht irritieren lässt und dadurch vielleicht auch bestimmte Entwicklungen gar nicht mehr so scharf in den Blick bekommt. Und wir würden schon sagen, dass das etwas ist, was auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr passiert ist, dass tatsächlich die Antisemitismusprobleme, die da waren, nicht hinreichend in ihrer Dramatik erkannt worden sind, weil man zu sehr davon ausging, kennen wir, das haben wir immer so gemacht, da müssen wir nichts tun. Und dafür braucht es eben tatsächlich jetzt andere Strukturen. Also die Documenta muss, genauso wie Sie es gesagt haben, muss auf den Stand vieler anderer Kulturinstitutionen in diesem Land kommen, braucht ein modernes Management und eine moderne Organisationskultur.
Nicole Deitelhoff, die Vorsitzende des Gremiums zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15, über dessen Abschlussbericht der Empfehlung für die künftige Arbeit der Documenta gibt. Die hessische Kunstministerin Angela Dorn, die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Documenta ist, hat den Bericht heute begrüßt und eine schnelle Umsetzung in Aussicht gestellt. Nach einer harten Phase öffentlicher Diskussion, sagte Dorn, arbeitet der Aufsichtsrat seit Monaten wieder sehr einvernehmlich miteinander. Der Deutsche Kulturrat hat heute eine stärkere Beteiligung des Bundes gefordert, erneut, und morgen beschäftigt sich der Kulturausschuss des Bundestages mit der Documenta. Auch das erneut. Konflikte gibt es nicht nur in Kassel bei der Documenta. Sie nehmen zu, gerade global, aber auch im Kleineren, wo die Ordnung bröckelt, könnte man sagen. Und das bröckelt ja in vielen Fällen auch zurecht. Da wird um eine neue gerungen. Minderheiten wollen wahrgenommen werden und fordern Rechte ein. Gestern ging es im Berliner Cervantes-Institut um die katalanische Separatistenbewegung, besonders um die Emotionalität als Moment der Konfliktdynamik. Wolfgang Martin Hamdorf hat dem katalanischen Historiker Jordi Canal zugehört und blickt zunächst zurück auf die Unabhängigkeitsbewegung 2017.
Der Herbst 2017 hat ganz Spanien und besonders Katalonien verändert. Die Bilder von den Massendemonstrationen zum 11. September, der Diada, dem katalanischen Nationalfeiertag, und den tumultartigen Auseinandersetzungen im katalanischen Parlament gingen um die Welt. Spanien raubt uns aus, lautete der Slogan, der schließlich am 1. Oktober ein illegales Referendum über die katalanische Unabhängigkeit begleitete. Massive Polizeieinsätze und ein juristisches Nachspiel mit hohen Gefängnisstrafen für katalanische Politiker waren die Folge. Der katalanische Historiker Jordi Canal begann schon 2017 mit der Ursachenforschung.
Es sollte kein weiteres polemisches Statement werden. Davon gab es genug in jener Zeit, in ganz Spanien und besonders in Katalonien. Nein, es ging mir darum, als Wissenschaftler und besonders auch als Historiker zu untersuchen, wie wir in diese Situation gelangen konnten.
In seinem 2018 erschienenen Buch Con permiso de Kafka, El profesor independentista en Catalunya, analysiert er unter anderem die Symbol- und Legendenbildung des katalanischen Nationalismus, etwa die Fiktion einer katalanischen Nation, die schon seit dem Mittelalter existiert haben soll.
Ich glaube, man muss davon ausgehen, dass es Nationen, so wie wir sie heute verstehen, vor dem 18. Jahrhundert nicht gegeben hat. Nationen gibt es erst, seitdem es auch Nationalismus gibt.
Im vollbesetzten Veranstaltungssaal des Berliner Cervantes-Instituts zerpflückte der 58-Jährige sehr gelassen vermeintliche historische Wahrheiten. Etwa die Legende, dass ganz Katalonien Widerstand gegen die Franco-Diktatur geleistet habe.
Los franquistas catalanes son muy importantes.
Die Franco-Anhänger in Katalonien waren ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Faktor. Es gab einen starken katalanischen Frankismus. Wenn wir davon ausgehen, dass ganz Katalonien gegen das Regime war, können wir nicht verstehen, was danach geschah und auch nicht, warum das Regime 40 Jahre dauerte.
Jordi Canal konstatiert eine tiefe Spaltung der katalanischen Gesellschaft. Das wirke sich ganz stark auf die aktuelle spanische Politik und Gesellschaft aus, aber auch auf die Familien und das persönliche Umfeld. Der Historiker bezeichnet sich selbst als schwarzes Schaf, denn er stammt aus einer katalanisch-nationalistischen Familie. Heute sei ihm jede Form von nationalistischem Denken suspekt, da der Nationalismus immer versuche, sich gegen die anderen zu profilieren. Seine Entscheidung gegen die katalanische Variante bedeutet aber keine Sympathie für einen spanischen Nationalismus.
Ich persönlich will das Recht haben, ohne Nationalismus zu leben. Ich brauche weder den einen noch den anderen. Sie sollen mich einfach in Frieden lassen.
Aber die Ereignisse in Katalonien haben den spanischen Nationalismus befeuert. Sichtbares Zeichen dafür ist der Einzug der rechtsradikalen Partei Vox ins Parlament. Sie erzielten zweistellige Wahlergebnisse. Jordi Canal hält ein Wiederaufflammen des Katalonien-Konflikts für wahrscheinlich. Dann nämlich, wenn etwa bei den spanischen Parlamentswahlen im kommenden Dezember die konservative Volkspartei und die rechtsradikale Vox eine Regierungskoalition bilden würden.
Das kann man sich gut vorstellen. Dann wird der alte Slogan »Spanien raubt uns aus« ersetzt durch den Schlachtruf »Spanien ist faschistisch«. Da wollen wir nicht mehr sein.
Emotionalität und Nationalismus. Der Historiker Jordi Canal im Cervantes-Institut. Das Publikum kehrt zurück in die Konzertsäle. Das hat heute die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono vermeldet. Sie hat 129 Orchester befragt, Tendenz positiv. Aber die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Der Beitrag von Maria Ossowski beginnt mit dem Geschäftsführer der Vereinigung, Gerald Mertens.
Grundsätzlich haben wir einen positiven Trend zur Rückkehr des Klassikpublikums. Die Säle füllen sich wieder, das ist die gute Botschaft. Aber, und es ist ein sehr großes Aber, das Vor-Corona-Niveau ist insgesamt noch nicht wieder erreicht. Das sagen eben 60% der befragten Orchester.
Der Befragungszeitraum umfasste den Dezember 2022 und den Januar 2023. Vor allem ältere Klassikfans sind ausgesprochen zurückhaltend geblieben. Orchesterkonzerte sind besser verkauft als Musiktheater, das Schlusslicht sind Ballettaufführungen. Wenn ein Konzert ausverkauft ist, dann, so Gerald Mertens, hat dies ganz besondere Gründe.
Dort haben wir im Detail gehört, dass es bei 98 Orchestern populäre Programme, beliebte Werke waren. Also man hat einfach den Spielplan auf entsprechende Werke umgestellt. 68 Orchester haben gesagt, wir hatten besondere Formate, also beispielsweise ein Sonderkonzert, Film-Live-Konzerte, ähnliche besondere Formate. Und 35 Orchester haben gesagt, es lag an prominenten Interpretinnen, also Dirigentinnen oder SolistInnen, die dort für eine hohe Auslastung gesorgt haben.
Das Format entscheidet auch über ein jüngeres Publikum.
In einer Auswahl waren das beispielsweise Clubkonzerte, also Konzerte, die in einem Club stattgefunden haben, Late-Night-Konzerte, beispielsweise unmittelbar nach dem Sinfoniekonzert im Publikumsfoyer in lockerer Atmosphäre, Crossover in einer Multifunktionshalle mit Videowürfel und Lightshow, Filmmusik zu Stummfeldklassikern, also Film-Live-Konzerte oder Filmmusikkonzerte.
Ein besonderes Thema sind die Abonnements. Bei Corona waren sie ausgesetzt und es ist sehr schwer, Abonnenten zurückzugewinnen. Nur ein einziges Haus hat mehr Abos als vor der Corona-Zeit verkauft. Das ist die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit einem äußerst persönlichen, witzigen Marketing, wie zum Beispiel einem Kartenspiel mit allen Künstlern des Hauses. Selbst die erfolgsverwöhnten Berliner Philharmoniker mussten umdenken. Früher wurden Abos über Generationen weitervererbt. Heute mussten sie das erste Mal in ihrer Geschichte Werbung für Abonnements schalten. Eine wichtige Erkenntnis dieser Umfrage: mehr Menschen als früher wollen sich spontan entscheiden, ob sie ins Konzert oder in die Oper gehen. Am gleichen Tag, um dann online oder an der Abendkasse Karten zu kaufen. Das Abonnement, so Gerald Mertens, sei nicht tot, aber es braucht viel mehr Aufwand, um das Publikum langfristig zu binden. Man schaue nach Bielefeld.
Der Intendant, Herr Heix, hatte mitgeteilt, wir haben jedem einen persönlichen Brief geschrieben. Also das ist wirklich diese persönliche Bindung an das Publikum. Und die Marketingleiterin aus Bielefeld hat dann auch nochmal gesagt, wir haben alle persönlich angerufen. Also 4000 Anrufe aus der Marketingabteilung, das ist schon ein Workload, aber es hat am Ende des Tages funktioniert.
Ein Blick in den Sunshine State Florida zeigt eine interessante Entwicklung. Statt der Abonnements setzt das ältere Publikum in Miami jetzt auf Streaming. Wegen der eingeschränkten Mobilität und weil die technischen Voraussetzungen besser werden. Ob dies allerdings ein Live-Konzert ersetzt, da kann man im Orchesterland Deutschland doch sehr skeptisch bleiben.
Die Orchester zählen wieder mehr Besucherinnen und Besucher in den Konzerten. Die Gewohnheiten aber haben sich durch die Pandemie verändert.
Ich bin ja ein bisschen stolz darauf, dass ich beim Mitteldeutschen Verlag Ende der 50er Jahre bis in die Mitte der 60er Jahre diese ganze Generation, die man dann später Sächsische Dichterschule genannt hat, mit ihren ersten Titeln herausgebracht habe, also entdeckt habe, wie man so schön sagt.
Heute ist Gerhard Wolf gestorben, Autor, Lektor und Verleger. 94 Jahre alt ist er geworden und publiziert hat er fast bis zuletzt. Am Telefon ist der Literaturkritiker Helmut Böttiger. Herr Böttiger, die Tätigkeiten von Gerhard Wolf waren viele. Er war Herausgeber, Literaturvermittler, wir haben das auch gerade von ihm selbst gehört. Er förderte Künstlerinnen und Künstler. Auf ihn würde eigentlich die Bezeichnung Netzwerker passen. Manche Nachrufe nennen ihn heute Ermöglicher oder Begleiter. Hat er seine Rolle im Literaturbetrieb selbst erfunden?
Na, er stand eigentlich geheim im Mittelpunkt von dem, was in der DDR wichtig war, eben schon ganz am Anfang als Lektor des Mitteldeutschen Verlags. Er war nicht der Mann im Hintergrund, wie man immer dachte, sondern er hatte schon auch immer den Bezug zu dem, was gerade wichtig ist. Einer seiner ersten Coups war 1964, als er in einer Anthologie Sonnenpferde und Astronauten tatsächlich Wolf Biermann druckte. Das war dann kurz bevor Wolf Biermann endgültig in der DDR verboten wurde. Und es zeigt schon, dass er immer so ein bisschen atmosphärisch da dran war, worum es wirklich ging in der DDR. Und das hat sich bis zum Schluss durchgezogen.
Gerhard Wolf war, und das kann man an dieser Stelle nicht verschweigen, von 1951 an auch Ehemann von Christa Wolf und insofern auch der erste Leser ihrer Texte. Er hat auch den Nachlass gesichtet dann später und Texte daraus veröffentlicht. Wie wichtig war er für die Autorin Christa Wolf?
Ja, das ist wirklich ein Paar gewesen, wie es das selten gibt. Also man kann das tatsächlich als glückliches Paar bezeichnen. Und er hat Christa Wolf immer begleitet, hat sie unterstützt und sein Einfluss war, glaube ich, viel größer, als man gemeinhin dachte. Auch diese Rezeption der Romantik seit den 70er Jahren, für die Christa Wolf dann berühmt wurde, da stand eigentlich auch Gerhard Wolf Pate. Er hat einen schönen, kleinen erzählerischen Essay geschrieben, Der arme Hölderlin, Anfang der 70er Jahre, wo diese diese Möglichkeit der DDR-Literatur in vergangenen Epochen etwas zu finden, was sehr aktuell war, nämlich die Opposition von Dichter gegen Staat, Dichter gegen Gesellschaft. Das ist etwas, worauf Gerhard Wolff drang. Aber er hat Christa Wolff natürlich in den ganzen Fairnessen der DDR-Kulturpolitik immer durch seine Kenntnisse und sein Gespür unterstützt.
Damit wären wir aber auch bei der Frage, wie wichtig er für die literarische Kultur der DDR war und die DDR hier tatsächlich auch als Staat verstanden. Wie hat er sich dem gegenüber verhalten?
Er war relativ früh skeptisch gegenüber den Staatsgewaltigen in der DDR, hat schon Anfang der 60er Jahre unmissverständlich die oppositionellen Kräfte unterstützt, die jüngeren Autoren. Und eine seiner ganz großen Taten war in den 80er Jahren, dass er die sogenannte Underground-Szene am Prenzlauer Berg sehr befördert hat. 1988 hat er dann im Aufbauverlag ganz offiziell eine Reihe herausgegeben, die hieß Außer der Reihe. Und das war ganz spektakulär. Das hat tatsächlich die offizielle Kulturpolitik der DDR unterlaufen. Da gab es die Erstveröffentlichung von Papenfuß Gorek oder die Erstveröffentlichung von Reinhard Jirgel, der später den Büchnerpreis bekam. Also er war einer, der sehr auf allen Klaviaturen gespielt hat, die literarische Tradition kannte, aber gleichzeitig die Avantgarde kannte, hat sich sehr für den Grafiker Karl Friedrich Klaus eingesetzt, der in der DDR-Kulturpolitik verpönt war wegen seiner abstrakten Kunst und eben die neuen Sprachformen, die am Prenzlauer Berg existierten als oppositioneller Geist. Da war er tatsächlich so eine Art Elder Statesman und von allen wirklich immer auch sehr bewundert, und auch die größten dissidentischen Kräfte haben immer die größten Stücke auf Gerhard Wolff gehalten.
Helmut Böttiger über Gerhard Wolff, der heute im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Michael Köhler hat die Kulturmeldung.
Bei den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind nach Angaben der Welterbeorganisation UNESCO auch viele Denkmäler zerstört oder beschädigt worden. Die Organisation erstelle derzeit eine Übersicht über die Schäden, um diese Stätten schnell sichern und stabilisieren zu können. Tim Schulze, Sprecher UNESCO Deutschland, betont den gegenwärtigen Vorrang der humanitären Hilfe. Die Lage der Denkmäler sei noch unübersichtlich. Im syrischen Aleppo sei der Zustand allerdings dramatisch.
Die Altstadt von Aleppo steht auf der Liste des gefährdeten Welterbes und dort hat die Zitadelle ganz beträchtliche Schäden erlitten. In der ganzen Erdbebenregion liegen ganz zentrale archäologische Stätten. In der Türkei ist die antike Stadtmauer und Befestigungsanlage um die Altstadt von Diyarbakir beschädigt. Zum Beispiel der prähistorische Fundort Göbekli Tepe, der Berg Nemrut, eine antike Kultstätte, ein Heiligtum, und auch Aslan Tepe, ein Ort, der seit dem 6. Jahrtausend vor Christus besiedelt war und eine ganz bedeutende Ausgrabungsstätte ist.
Sagt Tim Schulze, Sprecher UNESCO Deutschland. Iris Berben, Catherine Deneuve oder Helen Mirren, sie sind im Filmgeschäft nach wie vor gefragt. Das ist aber nicht bei allen Darstellerinnen der Fall. In Amerika ist das sogenannte Aging Out verbreitet. Schauspielerinnen, die das 35. Lebensjahr überschritten haben, werden dann rasch Opfer von Ageism, finden nur noch schwer Filmrollen. An der Universität Frankfurt wird jetzt über das weibliche Altern im europäischen Film geforscht. Vinzenz Hedinger leitet das Projekt. Oft bleiben nämlich nur eindimensionale Rollenangebote übrig, sagt die Frankfurter Regisseurin und Schauspielerin Anke Sevenich.
Es gibt einmal die Kümmernde, die sich um die Enkelkinder, den Vorgarten und die Krokusse kümmert. Dann gibt es die Zupackende, das ist dann die Ehefrau, die ganz plötzlich von allen völlig unerwartet, weil der Mann tot umgefallen ist, trotzdem das Familienunternehmen noch rettet. Die schrille Alte, das ist meistens irgendwie die extravagante Schwiegermutter oder die kuriose Wahrsagerin.
Anke Sevenich über die Rollen älterer Schauspielerin in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Vielen Dank dafür. Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien, die gerade auch Thema in den Kulturmeldungen waren, sind auch ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Außerdem die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten Joe Biden und die Reise von Verteidigungsminister Pistorius nach Kiew. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Ich danke für die Aufmerksamkeit.